Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Ach, wie erotisch du mich angekündigt hast. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann hätte es vielleicht schon Eindruck auf mich gemacht. Vielleicht.
Ja, oder ich hätte eins in die Fräse gekriegt, ne?
Ja. Oder so.
Oder so.
Heute für euch der Jahresrückblick 2025 mit tiefgehenden, nicht veröffentlichten Details und der ein oder anderen Anekdote, die schön oder unschön war. Wir haben mal nachgerechnet. Wir haben dieses Jahr für euch 24 Podcast-Folgen produziert. Da waren wir selbst überrascht, aber wir sind bisher immer pünktlich gewesen. Alle zwei Wochen montags um 15 Uhr konntet ihr eine neue Folge von Bush Talk durchhören. Und wir machen mal einen Schnellspuler. Wir haben über Gearporn gesprochen, wir haben über Mythen gesprochen, wir haben über Wildtieralarm gesprochen, wir haben über das Schweizer Taschenmesser gesprochen, wir haben gesprochen, wie man mit einfachen Sachen gesund, natürlich fit und voller Energie bleibt. Wir haben atemberaubende Geschichten vom Überleben erzählt, wir haben über Krisenvorsorge gesprochen, über Erfrierungen und so weiter und so fort. Und da gab es ein paar Themen, die wurden besonders dankbar aufgenommen und deswegen gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Es gab eine Bush Talk Folge, die ist noch nicht lange her, die hieß von den Steinzeitklingen zur Survival Klinge, die Evolution des Messers.
Yeah.
Warum glaubst du, hören Menschen, die sich mit der Thematik Survival und Bushcraft befassen, gerne solche Folgen, in denen das Messer drin vorkommt?
Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz, ganz alte Verbindung mit diesem Werkzeug. Das ist ja eines der ältesten Werkzeuge oder der ersten Werkzeuge, die der Mensch überhaupt produziert hat. Das haben wir auch ein bisschen beleuchtet in dieser Folge. Und ich glaube, da klingelt was in den Genen, gerade vielleicht auch bei den Männern. Da ist einfach das Messer ein omnipräsentes Thema. Und wenn du mich so fragst, komme ich gerade eine Situation in den Sinn, die ich letzte Woche erlebt habe. Da hat mich einer angesprochen, von wegen eben, ob ich der sei, da von Survival. Blablabla bla bla und so weiter, ein Schweizer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der und so. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat er mich gefragt, hast du ein XY-Messer? Und ich habe diesen Namen noch nie gehört. Also er hat mich sofort angesprochen, ob ich ein Messer habe, das er jetzt speziell cool findet, ob ich das auch habe.
Ach.
Und da habe ich auch wieder gemerkt, Messer ist einfach ein Thema. Ich habe dann gesagt, ich kenne diese Hersteller nicht, aber kann sicher ein spannendes, tolles Messer sein, hat es mir gezeigt, schnell auf dem Handy. Und da habe ich gemerkt, Messer ist tatsächlich auch, was Männer verbindet. Also man schaut dem Mann, und ich bin jetzt einfach da ein bisschen auf der männerlastigen Seite, weil die meisten Männer ihr Messer auch gerne dann am Hosenbund tragen, respektive am Gürtel. Und man schaut dann dem anderen auf das Messer und nicht nur sonst wohin, sondern wirklich aufs Messer. Was hat denn der für ein Messer? Und anhand dieses Messers wird man, glaube ich, auch ein bisschen be- oder verurteilt. Und deswegen, ich glaube, Messer ist tatsächlich was sehr, sehr Intimes. Und ich glaube, da hast du auch eine Story.
Ja, tatsächlich. Es ist ganz interessant. Also man wird anhand des Messers bewertet. Und ich mache anhand des Messers immer so eine Art Profiling, weil du siehst sofort, wer sich viel Gedanken mit Messer macht. Du siehst sofort, wer viel investiert, wenn man sich ein bisschen so im Messerbereich auskennt, was ich jetzt nicht so tue. Ja. Aber ich weiß natürlich auch die eine oder andere Marke, die natürlich viel kostenintensiver ist als jetzt vielleicht ein Mora-Messer oder so ein Hultafors-Ding. Und dann siehst du tatsächlich, wenn dann jemand so eine ganz teure Marke Messer trägt, weißt natürlich auch, okay, der hat vielleicht eine ganz andere Kaufkraft, der hat vielleicht eine ganz andere Vorbildung, vielleicht, das sind alles nur mögliche Parameter, die dann aber letztendlich im weiteren Gespräch und im Umgang mit dem Messer zeigen, okay, wie viel hat er sich mit dem Messer befasst oder nicht. Und du siehst auch, wenn Leute das Messer nutzen, wie viel Vorwissen die haben. Also da gibt es tatsächlich Menschen, die ja, die haben schon so einen kleinen Technikfundus, mit dem sie dann irgendwie einen Ast abschneiden oder irgendwas schnitzen. Und dann gibt es halt die, die haben vielleicht ein teures Messer, haben aber keine Technik und die dann da wilde Bewegungen durchführen, die vielleicht sogar lebensbedrohlich für sich selbst oder andere sind. Mhm. Aber Messer ist immer eine subjektive Sache. Also ja, da kannst du, wenn du was Schlechtes über das ein oder andere Messer sagen würdest, könntest du den ein oder anderen tief im Herzen treffen. Mhm.
Ja, und das ist natürlich ganz wichtig. Gerade das Thema Messer ist ja so vielfältig und es ist tatsächlich individuell. Und es, auch wenn ich Messer empfehle oder eben auch sage, was ich persönlich an einem Messer jetzt nicht vorteilhaft finde, da sage ich meistens im Vorhinein, dass es nicht um die Person selbst geht, sondern tatsächlich nur um das Werkzeug Messer. Also du bist nicht dein Messer. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja nicht die Menschen kritisieren, sondern wir möchten vielleicht die Überlegung des Herstellers oder eben des Beraters der Messerproduktion dann vielleicht kritisieren, und zwar im positiven Sinne, weil es gibt tatsächlich für ein Bushcraft- oder Outdoor-Messer gewisse Dinge, die das braucht, und gewisse Dinge, die es nicht braucht. Das fängt an bei der Dicke der Klinge oder der Rückenbeschaffenheit der Messerklinge und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen, die vielleicht vorteilhafter oder weniger vorteilhaft von unserer Sichtweise aus ist. Und das ist das, was man, der Kunde auch von uns erwartet. Der möchte ja unsere ehrliche Meinung. Und da kann es mal sein, dass der eine oder andere mit dem Messer ins Camp gelatscht kommt, was jetzt vielleicht ich nicht empfehlen würde, und trotzdem möchte ich ihm die Information geben, dass, wenn er sich ein nächstes Messer kauft, vielleicht auf das eine oder andere achten soll, weil ein Messer ist überlebenswichtig.
Also absolut.
Wenn du ein Messer hast, das eben dann nicht optimal funktioniert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also sprechen wir auch von Messer, wo auf einmal die Klinge abbricht, weil es halt eine qualitative Katastrophe ist, da ja, sind wir halt einfach ehrlich. Und ja, aber Messer ist... Ich liebe Messer. Zum Glück kommt jedes Jahr immer wieder neue Modelle raus, dann kann man auch wieder ein neues Modell testen.
Ja, ich stelle auch oft fest, dass Menschen manche YouTube-Vorbilder haben und die dann vielleicht auch ein Messer irgendwie entwickeln, ein eigenes, und dann dieses Messer ganz stolz tragen, und dann kann man Leute halt auch schon einsortieren. Mhm. Also nicht im negativen Sinne, jetzt einfach mal wertfrei gesagt. Dann weiß man genau, okay, das ist ein Anhänger von dem und dem. Mhm. Oder früher, bestes Beispiel, als auf D-Max noch, ich glaube, ausgesetzt in der Wildnis kam mit Bear Grylls, wo dann jeder mit dem Gerber-Messer rumgerannt ist, mit diesem LMF2, glaube ich, hieß das, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dieses, was Bear Grylls dann ein bisschen umdesignt hat. Und da wusste man direkt, okay, die Leute, die dieses Messer tragen, müssen diese Show gesehen haben. Yeah. Oder sie müssen zumindest irgendwie einen Bezug dazu haben. Und das ist ganz interessant, was ein Messer alles über einen Menschen aussagt. Und was ich auch oft bei Kursen feststelle, Männer machen da ein Riesending draus aus dem Messer. Mhm. Und Frauen, die haben einfach ein Messer dabei und arbeiten damit. Also die haben gar nicht so dieses... Ich möchte das nicht falsch formulieren. Also ich weiß nicht, ob die so eine Verbindung zu dem Messer haben. Die sehen das Messer wahrscheinlich eher so als praktischer Gegenstand, um Mittel zum Zweck, sage ich mal. Und für den Mann ist es ja ein heiliges Ritual oft, das Messer, mit dem er sich identifiziert, an das er glaubt, an das er vielleicht viel Recherchearbeit geleistet hat. Aber letztlich, unterm Schnitt gesehen, muss es ja nur schneiden können. Mhm. Und halbwegs zuverlässig sein.
Ja, grundsätzlich schon. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Sichtweise der Dinge. Und da ist der Mann anders gepolt als die Frau. Und da ist keines der beiden Dinge positiv oder negativ, sondern einfach ganz anders. Und trotzdem gibt es natürlich auch Frauen, gerade jetzt in meinen Kursen oder auch in der Survival Guide Ausbildung, wo Frauen auch ein ganz, ganz explizites Augenmerk auf das Messer legen und dementsprechend halt auch eine sehr gute Wahl treffen. Also ich habe noch selten eine Frau erlebt, die, wenn sie sich mit dem Thema Messer auseinandergesetzt hat, nicht wirklich ihr Messer gefunden hat. Und das ist schon eine spannende Sache, um zu beobachten. Weil, wie gesagt, es geht da nicht um eine Wertung, sondern wie, und ich glaube, das ist genau der Punkt, was du gesagt hast, der Mann identifiziert sich mit seinem Messer. Und das ist wirklich spannend, ja. Ja.
Bei Frauen finde ich auch wirklich cool, das habe ich ganz oft, dass die das Messer vom Vater oder vom Opa mitbringen.
Ah, okay.
Und gerade wenn es vom Großvater ist, finde ich das schön, weil der meistens ja dann auch nicht mehr lebt, wenn das Messer dann in deren Besitz übergeht. Aber die haben dann irgendwie einen Gegenstand dabei, mit dem sie dann den Großvater in Verbindung setzen können. Ja, und das finde ich irgendwie was Tolles, wenn ein Messer über Generationen irgendwie weitergegeben wird. Mhm. Oder vielleicht überspringt es einmal eine Generation. Mhm. Aber es bleibt in der Familie und landet eben nicht bei der Haushaltsauflösung. Und das finde ich toll. Und wenn das Messer auch noch bei einem Survival-Kurs landet, ja, dann ist es ja wirklich die Bestimmung des Messers überhaupt gewesen.
Ja, das ist fantastisch. Ich liebe Messer. Ja,
ich auch. Zweiter Punkt, zweite Episode, die auch wirklich überverhältnismäßig viel gehört wurde, war Flammenwissen, entzünden, nähren und bewahren. Und da haben wir über das Feuer gesprochen, die Urkomponente des Überlebens, vielleicht kann man es so betiteln.
Kann man sagen.
Die ja tatsächlich dem Menschen einen riesigen Fortschritt in der weiteren Entwicklung gebracht hat. Und das ja überhaupt nicht mehr aus dem Leben wegzudenken wäre, auch wenn es in unserer super technisierten Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr so omnipräsent ist, wie es vielleicht noch vor 50, 60 Jahren war. Mhm. Aber das Feuer ist immer noch heute ein Thema.
Absolut, ja. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, weil es so weit von uns entfernt wurde durch unsere Entwicklung in unserer Gesellschaft und man doch diese Faszination des Feuers eben immer noch spürt. Und egal, ob du jetzt im Büro arbeitest und überhaupt keinen Bezug mehr hast zu der Natur, Feuer begeistert. Und dass tatsächlich diese tanzenden Flammen, egal ob das jetzt im Kamin ist oder bei einem Lagerfeuer oder selbst nur im Fernsehen, wenn du eine Serie oder Sendung siehst und da brennt ein Feuer, da geht was an, da verbindet sich was mit einem Urelement und dementsprechend, glaube ich, ist da wirklich auch der Funke schnell mal übergesprungen und deswegen ist das Interesse auch da, weil viele Menschen tatsächlich selbst noch nie ein Feuer entzündet haben. Und das ist für mich immer wieder auch ein krasser Moment, wenn jemand in meinem Kurs ist und ein Feuer entfacht und sagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Feuer anzünde. Und
das ist ja eigentlich traurig. Also jetzt ohne Bewertung für diese Person, also aber es ist schade für diese Person, dass sie jetzt erst die Gelegenheit hat. Weißt du, das meine ich damit.
Ja, ich glaube eher, es ist eigentlich tragisch. Nicht traurig, sondern tragisch, weil das Gefühl, was du ja mit dieser simplen Aktion haben kannst, ist unbezahlbar. Also wenn du ein Feuer entfachst und das noch dann im höheren Alter, sage ich mal, wenn du noch nie ein Feuer entfacht hast, da ist dir doch was entgangen. Weil schon als Kind, wenn du ein Feuer machst und ein Feuer entfachen kannst, das gibt dir so ein cooles Gefühl, weil das halt was ganz explizit Spezielles ist für uns Menschen, denn nur wir Menschen können Feuer machen. Keine anderen Säugetiere auf diesem Planet, geschweige denn ein Oktopus oder auch kein Delfin kann Feuer machen, obwohl Delfine ziemlich intelligent sein. Wir Menschen können das. Und wenn dir das verwehrt ist, weil du halt nicht so aufgewachsen bist, dann finde ich das tragisch, aber wie du sagst, nicht im bewertenden Sinn, sondern wie geil ist es, ein Feuer zu machen, egal in welcher Lebenslage, egal wo auf dem Planeten, mit welchen Hölzern, es ist einfach immer wieder ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht.
Und vor allem, es fällt ja auf, und das kannst du sicherlich bestätigen, auch von deiner Wahrnehmung während deinen Kursen, Menschen, die ein Feuer entfachen, haben so ein großes, nachhaltiges Glücksgefühl. Und ich beobachte dann immer wieder, wenn wir das üben, wenn dann die Flamme mal so richtig gegriffen hat und stabil brennt, dann sind die Leute so happy und dann schauen die in ihr kleines Feuerlein, was sie gerade erschaffen haben und sind tief glücklich. Wahnsinn, oder?
Ja, und genau mit so wenig, oder? Mit so wenig, so zufrieden. Ich glaube, das ist wirklich ein Appell wert, dass ihr rausgeht, ein Feuer entfacht, natürlich immer unter sicheren Umständen. Aber so ein Feuer ist beruhigend, schon fast meditativ, weil wenn man am Feuer sitzt, dann schaut man in das Feuer rein, das zieht einen in den Bann. Und ich glaube, ja, das kann auch Medizin sein, so ein Feuer zu entfachen und dann zu unterhalten, bis es eben dann schön Wärme abstrahlt und sich entfaltet.
Ich habe übrigens letztes Jahr, verrückterweise, war ich mit einem kleinen Jungen unterwegs im Wald, der auch viel Feuer macht. Und da haben wir am Wegesrand so Sachen gesucht, Anzündmaterialien, mit denen wir mit dem Funkenstahl eben ein Feuer entfachen können. Und dann sagt er zu mir, naja, lass uns doch mal von der Knoblauchrauke diese abgestorbenen Skelette nehmen, diese Schoten, die so abstehen, diese halbdurchsichtigen, wo diese schwarzen Samen drin sind am Stück, sind so längliche Schoten, sehen nur aus wie Antennen. Die brennen doch vielleicht. Dann habe ich gesagt, mal gucken. Und dann haben wir tatsächlich eine Handvoll gesammelt, ein Funke drauf, lichterloh gebrannt. War ich überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht auf Anhieb, wenn man mich gefragt hätte. Aber das zeigt mal wieder, dass wenn man Sachen ausprobiert, von denen man vielleicht auch nicht denkt, dass sie so gut brennen, dass sie vielleicht doch brennen, doch eine Überraschung bringen. Also habe ich wieder dazugelernt im hohen Alter von einem kleinen, aber wissbegierigen und hochmotivierten Survival-Mannequin. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das ist immer wieder schön, wenn man immer neue Perspektiven eröffnet, um eben dieses tolle, elementare Feuer entfachen zu können.
Ja, und es ist ja wirklich spannend, oder? Dass du anhand von vertrockneten Pflanzenreste ein Glücksgefühl entfalten kannst.
Ja, irre,
also,
oder?
Verrückt, ja. Also kann ich natürlich absolut nachvollziehen, geht mir genauso. Sobald ich was anzünde und es brennt, dann habe ich Freude. Wenn es nicht brennt, dann okay, gut, das abgehakt. Aber das Nächste kommt bestimmt. Und dann sind diese Glücksmomente tatsächlich da, wenn eben sowas einfach dann lichterloh brennt und man weiß, okay, geiles Zundermaterial, Anzündmaterial. Ja, und wir wollen ja alle ein bisschen glücklich sein. Deswegen Feuer machen.
Ja, bin ich voll bei dir. Dann haben wir noch eine Folge gehabt, die wurde auch verhältnismäßig viel gehört. Das waren unsere Fails, unsere Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Gab es Sachen, die du jetzt aus heutiger Sicht, Stand heute, Aufnahme im Studio, anders machen würdest, nicht mehr sagen würdest, besser ausbilden würdest?
Ja, es gibt sicher das Thema mit dem Wurm. Das war ja, das ist ja das, was so der Punkt war. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge dazu mal kommentiert haben, respektive reingenommen haben, aber sicher in einer anderen Folge, wo es darum ging, dass ich mal gesagt habe, dass ein Wurm keine Energie hat. Also wenn du einen Wurm isst, dann hast du null Kalorien, weil es nur Chitin, quasi der Mantel oder der Wurm an und für sich, 80% Erde, der Rest ist Chitin. Und Chitin ist die falsche Information gewesen, denn es sind auch Muskeln, die den Wurm umgeben, und das gibt tatsächlich so ungefähr eine Kalorie her, wenn man den Wurm isst. Das zum Detail. Zu deiner Frage, was ich geändert habe oder wo ich mich wirklich sehr, sehr genau darauf achte, ist, dass ich keine Informationen mehr gebe, die unter Umständen nicht ganz korrekt sind. Also ich werde eher vorher sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel Energie das drin hat oder aus was es wirklich besteht, aber ein Teil, bla bla bla. Einfach, dass ich keine Falschwissen verbreite oder kein Falschwissen kommuniziere, weil das ist ja wirklich das, was wir auch versuchen zu vermeiden oder eben auch anprangern bei anderen Survival-Büchern zum Beispiel, die einfach nur abschreiben, dass da Falschwissen weitergegeben wird. Und jetzt bei diesem Wurmbeispiel war es tatsächlich so, dass es eine falsche Information war von der Konsistenz des Wurms, das zwar nicht überlebenswichtig ist jetzt als Information, aber für mich war das ein prägender Moment, als ich das herausgefunden habe, wo ich sagen musste, scheiße, da habe ich jetzt Mist erzählt. Und das hat mich halt ein bisschen sensibler in meinen Aussagen gemacht. Aber es gibt nichts, was ich jetzt sage, hey, ich würde das unbedingt speziell anders schulen. Ich bin eher einfach ein bisschen vorsichtiger geworden mit dem, was ich im Detail dann genau sage.
Das ist sehr spannend, was du sagst. Ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Bei mir gehört der Wurm mit auf den Speiseplan. Aber jetzt kommt das, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir sind ja letztendlich Wissensverwerter, die Wissen generieren aus Quelle X oder aus Eigenerfahrung oder aus Überlieferungen oder was weiß ich was. Manche Sachen müssen wir natürlich auch neu, komplett neu generieren. Und da müssen wir uns auf Fachleute teilweise verlassen, weil man ja nicht alles ausprobieren kann. Und da hat man halt aufgrund der Quellenlage oft Widersprüche. Und da ich ja ziemlich viel lese und mindestens in der Woche 2 Bücher komplett weginhaliere, online oder per Hand, da liest man natürlich viel und es fällt auch viel auf, was immer wieder gekaut wird, falsch abgeschrieben wird. Oder Quellen widersprechen sich auch häufig. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der John und ich, wenn wir jetzt sagen, okay, der Löwenzahn hat, was weiß ich, 10 Gramm, jetzt mal als fiktiver Wert, 10 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Fett, 2 Gramm Eiweiß. Mhm. So, das sagt die Quelle auf dem US-Landwirtschaftsserver. So, der Taraxum officinale heißt, glaube ich, der gewöhnliche Löwenzahn. Jetzt sagt, keine Ahnung, die Uni-Bibliothek Trier oder ja, oder hier Weinstefan, da diese Agrardings, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Begriff, die sagt in irgendeiner Nährwerttabelle, naja, der Löwenzahn hat aber nur 6 Gramm Kohlenhydrate, hat 40 Gramm Eiweiß und 3 Gramm Fett, jetzt auch nur fiktive Werte, nicht für bare Münze nehmen. Dann sind wir natürlich im Dilemma, weil es sind beides vertrauenswürdige Quellen, die man ernst nehmen muss. Und welcher Wert stimmt jetzt? Mhm. Auch bei medizinischen Sachen hast du so oft zwei widersprüchliche Aussagen. Wenn man jetzt zum Beispiel Unterkühlung, die wird ja in verschiedene Stadien klassifiziert. Ja. Bei den Schweizern gibt es 5 Stadien, bei vielen deutschen medizinischen Publikationen gibt es 4 Stadien und in der Praxis hast du dann eigentlich nur 3 Stadien. Ja. Das ist total verrückt. Ja. Und letztlich ist dann die ein oder andere Aussage, um jetzt mal auf den Wurm zu kommen, habe ich einen anderen Kenntnisstand. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich Recht habe oder dass du Unrecht hast oder dass du Recht hast und ich Unrecht habe. Und wisst ihr, das ist halt das, was man manchmal anders macht. Wenn man dann im Nachhinein irgendwie eine neue Info kriegt, die vielleicht plausibler klingt, nimmt man die an.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich auch. Ich kann dir jetzt keine nicht sagen, ob du Recht oder
nicht. Nee, nicht wegen dem, aber was hast du für einen Kenntnisstand betreffend dem Wurm?
Ich habe den Kenntnisstand, dass dieses Chitin ist ja kein hartes Chitin, wie jetzt beim Käfer. Aha. Die Käferhaut, also dieser Käferpanzer, den kannst du nicht verwerten. Mhm. Beim Wurm ist es anders, weil du halt dieses, wie du schon gesagt hast, mit dem Muskel und das Chitin-Verhältnis wohl ein anderes oder so geringes, dass der Körper das anscheinend verwerten kann. Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, wo ich das gelesen habe, aber das war schlüssig. Das klang auch jetzt wirklich plausibel, auch verständlich. Ja. Und aus der eigenen Wurm-Ess-Erfahrung. Ich meine, wenn ich jetzt so einen harten Käferpanzer runterschluck, ja, der kommt dann hinten wieder nahezu unverdaut raus. Mhm. Der Wurm wird aber komplett zersetzt. Mhm. Das heißt, du hast keinen, ich sage jetzt mal bildlich, ohne jetzt da zu tief in unangenehme Vorstellungen da reinzufußen, aber wenn du jetzt Wurm so schlucken würdest, dann käme da hinten weiter
kein Wurm,
weit mehr verdaut raus und würdest ihn wahrscheinlich gar nicht mal wiedererkennen, als es jetzt der Käfer wäre. Ja. Deswegen sehe ich den Wurm als potenzielle Nahrungsquelle.
Genau, aber da sind wir gleicher Meinung, das ist so. Potenziell ist es unbedingt eine Nahrungsquelle, weil das ist ja das, was ich schlussendlich dann auch revidiert habe, dass es tatsächlich einige Energie drin hat, egal wie viel. Weil es halt eben auch Muskulatur ist und dementsprechend Eiweiß, und Eiweiß wird als Energie verwertet oder umgebaut im Körper. Und das ist aber spannend, weil, wie du das eigentlich jetzt perfekt gesagt hast, du hast eine Quelle A und eine Quelle B und da kommt noch eine Quelle C und sollst jetzt dann selber eine Studie starten, um wirklich dann zu wissen, ob es so oder so oder so ist oder nochmals anders. Ich glaube, da müsste man dann auch wieder die Prioritäten setzen. Wie wichtig ist denn wirklich, einen Wurm zu essen? Und deswegen kann man es ja auch dem Teilnehmer dann überlassen und sagen, hey, wenn du Bock hast, dann iss den Wurm, aber koch ihn zuerst wegen den Parasiten und ob du dann Energie kriegst oder nicht, fühl dich frei. Es gibt ja auch irgendwelche, wie sagt man, selbsternannten Survival Guides, die auch Spinnen essen, oder? Ich meine, klar, Spinnen haben Kalorien, Spinnen haben Energie. Ich persönlich, ich würde niemals, auch wenn ich am Verrecken wäre, eine Spinne essen. Hör auf, das ist, weißt du, ich bin Überlebenstrainer. Aber der Geist sollte ja auch überleben.
Amen. Okay. Die heftigsten Bushcraft-Momente, Survival-Momente 2025. Du warst ja kurzzeitig mitten in einer vermeintlich harmlosen Situation, die, wenn man sich nicht mit der Materie auskennt, ja, vielleicht so ein bisschen Erstaunen ausgelöst hat, aber eigentlich hätte sich aus dieser Situation die Totalkatastrophe für unsere Zivilisation entwickeln können. Wir sprechen nämlich vom Blackout 2025 im Sommer, in dem der John gefangen war, kann man sagen. Sag noch mal ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, ist verrückt, hä? selbst ich habe jetzt in der Vorbereitung von diesem Podcast die Kurse oder respektive die Bushtalk-Folgen durchgelesen und habe gesehen, hey, da war ja ein Blackout. Und das ist das Verrückte. Dieses Jahr hatten wir einen heftigen Blackout in Europa und er ist wieder aus allen Gedanken und Munde weg. Selbst bei mir, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, aber es ist tatsächlich einer der heftigsten Momente in diesem Jahr, wo ich sagen musste, crazy shit, das war wieder mal so richtig ein Geschenk vom Universum, denn in diesem Moment, als wir da in...
Merkst du, du wirst alt, es geht immer krass. In größeren Schritten Richtung Kiste.
Das, ja, genau, es ist ein Teil in Spanien. Es ist ein Teil in Spanien, der eine andere Sprache spricht, die gleiche wie in Brasilien.
Portugal.
Das ist es, Portugiesisch, genau. Portugal übrigens hat mir ein bisschen geholfen, weil ich jetzt selbst mal in Portugal war, Portugal dieses Wort wirklich auch zu speichern und jetzt ist schon wieder weg. Ich muss immer überlegen, fuck, wie heißt dieses Land? Ich weiß nicht, wieso, wahrscheinlich ist es wegen Blackout. Ich hatte einen Blackout.
Und geistiges.
Und das ist, ja, absolut. Und das ist gar nicht wirklich gespielt, sondern tatsächlich, ich habe einen Blackout mit Portugal. Und zwar nicht nur von, sondern auch in. Das war ja eine kurzfristige Geschichte. Das war ja nicht jetzt über Wochen, aber als ich da war in den Ferien, war irgendwann der Strom weg. Ich wollte Aperitif holen an der Strandbar und dann hat es geheißen, nur Bargeld. Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist vielleicht da jetzt gerade auch ein bisschen en vogue, dass man da Bar bezahlt. Finde ich geil, gut, habe ich Bar bezahlt und dann hat da ein Schild gestanden. Da haben sie gesagt, ja, der Bankomat in der Nähe, der funktioniere nicht. Dann habe ich gedacht, okay, komische Information, warum schreiben die das da hin? Auf jeden Fall, als wir dann zurückgingen vom Strand nach dem Apero, weil ich hatte glücklicherweise Bargeld dabei, wollten wir Bargeld abheben. Der Bankomat geht nicht. Dann der nächste Bankomat geht auch nicht. Dann irgendwann haben wir gemerkt, Bankomat geht nicht. Warum nicht? Und dann hat uns eine Passantin hat uns dann gesagt, dass in der ganzen Gegend kein Strom mehr ist. Und wir haben das nicht gemerkt, weil es war Tag, wir hatten keine Bedürfnisse auf Strom, weil wir waren auch mit dem Fahrzeug unterwegs, hat alles funktioniert. Aber das war schon ein heftiges Erlebnis und da lohnt es sich, die das interessieren, nochmals in die Podcast-Folge reinzuhören von diesem Blackout. Für mich eine super, super Erfahrung, denn ich war ja gefangen, wie du gesagt hast, weil ich war in diesem Land gefangen, weil ich nicht nach Hause konnte. Und ich bin ja zu Hause besser vorbereitet, also in der Schweiz besser vorbereitet, als jetzt in diesem Land. Wir konnten auch mit dem Mietfahrzeug nicht in die Schweiz fahren, weil dieser Blackout nicht nur in diesem Land war, sondern eben auch ganz Spanien quasi erwischt hat und ein Teil, glaube ich, noch von Frankreich. Und wir hätten gar nicht aus dem Land nach Hause fahren können über den Landweg. Und das war für mich wieder mal ein spannender Moment, um zu überlegen, was sind jetzt die Prioritäten, auf was setze ich jetzt den Fokus und was glaube ich? Weil von den einen hast du gehört, der Stromausfall ist nur klein. Die anderen haben gesagt, ja, es ist ganz Frankreich auch noch betroffen. Dann habe ich schon überlegt, ja gut, wenn das der Fall ist, dann ist ganz Europa unter Umständen eben auch im Blackout. Und wenn das die Wahrheit ist, dann ist die Kacke am Dampfen.
Ja, und um das mal zusammenfassend zu sagen, für diejenigen, die nicht in der Materie drin sind, ein großflächiger Blackout würde ernsthafte Konsequenzen für uns bedeuten. Das könnte in dem totalen Chaos enden mit einer Folge von unvorhersehbaren Kettenreaktionen. Und das ist das, was natürlich niemals passieren darf. Ja? Und so fängt alles an mit einem kleinen oder mittelgroßen Blackout, der dann eben länderübergreifend geschehen könnte. Und der John hat es hautnah erlebt. Und wenn ihr wissen wollt, was genau der John da empfunden hat, was er gedacht hat, wie er sich verhalten hat, dann hört nochmal rein in die Bushtalk-Folge 64, Blackout, hautnah, John im Ausnahmezustand.
Ja.
Ja, heftigste Buschkraft und Survival-Momente 2025, da kann ich auch was zusteuern.
Ja, gerne.
Oh. Eine wirklich außergewöhnliche Situation, die tatsächlich unerwartet kam, unvorhergesehen war und die auch leider ein bisschen traurig ist. Und zwar habe ich dieses Jahr einen Kurs gegeben, eine Kräuterwanderung. Und da bin ich mit den hochmotivierten, coolen Teilnehmern durch den Wald gestiefelt und habe dort essbare Pflanzen gezeigt und Heilpflanzen und so weiter und so fort. Und als es dann dem Ende zuging, da haben wir tatsächlich einen Mann vorgefunden, der sich gerade das Leben genommen hatte, der sich an einem Baum erhangen hatte. Und ich war der Erste, der genau da in dieses Szenario reingelaufen ist, hinter mir die Leute. Und ja, ich habe natürlich sofort geschaut, wenn da noch ein Fünkchen Hoffnung gewesen wäre, hätte ich versucht, erste Hilfe zu leisten. Aber da hat man schon gesehen, da haben schon die Totenmerkmale eingesetzt. Und ja, das war ein Ereignis, das hat mich lange beschäftigt, weil es wäre die Frage gewesen, oder die man sich stellt, wenn ich eine Viertelstunde früher gekommen wäre, eine halbe Stunde früher, hätte man was tun können oder nicht. Mhm. Das möchte ich jetzt auch mal offen lassen. Aber verrückt, an einem Waldkindergarten hat er sich das Leben genommen. 10 Minuten später kam dort ein Junge mit einem Hund vorbei, so ein 10-Jähriger. Und ich glaube, wenn der diese Person da gefunden hätte, das wäre ein Bild, was ich eingeprägt hätte.
Ja,
daher bin ich dankbar, dass ich das war mit dem Kurs und möchte mich auch nochmal im Nachhinein bei allen Kursteilnehmern bedanken, die da wirklich gut reagiert haben, die Totenruhe akzeptiert haben. Also da ist nicht jeder hingestürmt, sondern Leute sind zurückgeblieben. Ich habe mich um den Toten gekümmert, habe den abgeschnitten, habe den hingelegt, habe den abgedeckt und es war verrückt, also wirklich verrückt, weil du damit ja nicht rechnest. Dieser Wechsel war krass, weil wer meine Kurse kennt, der weiß, die sind lebhaft, lustig, da lachen wir viel und dann bin ich voll im Element und dann kommt dieser harte Switch, diese harte, knallharte Realität, die so krass einschlägt mit einem so krassen, wie sagt man auf Englisch, Impact. Und das Verrückte ist, ich habe instinktiv super gehandelt. Also ich habe den losgeschnitten. Das waren zwei dicke, fette Kupferkabel, die der da benutzt hat, um sich das Leben zu nehmen. Und ich habe die mit einem Mora-Messer durchgeschnitten. Yeah. Da frage ich mich heute noch, wie geht es? Also ich habe so eine Kraft aufgewendet. Mhm. Ja, verrückt. Mhm. Und ja, letztendlich ging das dann so weiter, dann kommt dann halt die Kriminalpolizei, der Dauerdienst und der Rettungsdienst und so weiter und so fort. Man konnte nichts mehr machen. Aber für den Mann hat es mir leid getan, weil das war eine ordentliche Person, der hat auch noch ordentlich alles abgelegt da, bevor er eben diesen Schritt gewagt hat und hat noch lange gerauscht in mir, sage ich mal. Hätte ich mir gewünscht, dass für diesen Menschen, dass er irgendwie eine andere Lösung gefunden hätte, um im Leben wieder Fuß zu fassen. Aber man weiß ja nie, was dahinter steckt. Ich möchte es auch gar nicht bewerten. Man hört ja dann häufig, hätte es sein müssen und so. Ich weiß nicht, was in dieser armen Person drin vorging im Kopf, was der eröffnet bekommen hat. Vielleicht war er auch schwer krank oder keine Ahnung. Aber es war jemand, von dem du das, wenn der jetzt an dir vorbeigegangen wäre, wahrscheinlich nie gedacht hättest.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, oder? Die Menschen, die das dann wirklich tun, diesen Schritt machen, die sprechen auch nicht darüber, die sind in der Regel halt wirklich ja für sich und wagen dann dieser Schritt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, und das ist ein wesentlicher Punkt, falls jemand solche Äußerungen auch macht, dass er sich das Leben nehmen will, dass man den auch darauf anspricht oder wenn man das Gefühl hat, dass jemand so in einem Strudel ist von Unglücklichkeit oder eben Depression, dass man wirklich das anspricht und nicht einfach denkt, ja, es kommt dann schon gut, weil das ist dann der nächste Schritt, dass es tatsächlich passieren kann, dass man dann diese Exit-Variante auch wählt. In diesem Sinne finde ich es persönlich auch vielleicht eher angemessen, wenn man sich das Leben nimmt, weil jeder kann ja tun, was er will, dass man das aber sicher an einem Ort tut, wo eben nicht gleich vielleicht ein Kind mit dem Hund unterwegs ist oder eben eine Schulklasse oder was auch immer, dass man das an einem eher erwachsenen Ort dann tut. Und vor allem nicht im Wald, obwohl das natürlich sich anbietet. Ja, ich glaube, wir sind nicht mehr im Mittelalter unterwegs und das doch den einen oder anderen Schock auslösen kann, wo eben wirklich das Leben auch beeinflussen kann.
Ja.
Und ich kenne auch solche Geschichten, also als du mir das erzählt hast, wir hatten ja gleich am selben Tag noch Kontakt, hast mir das dann mitgeteilt und mir ist da auch eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo ein Kumpel von einer Clique sich beim Lieblingsbaum von dieser Clique erhängt hat und das ist natürlich auch eine Geste, die dieser Ort ist entzaubert. Also die positiven Vibes, sei es jetzt vom Wald oder vom Spaziergang oder eben von diesem Klickenbaum, da gehst du nachher nicht mehr unbeschwert hin. Und das, glaube ich, ist eine Charaktersache, die man vielleicht sich überleben sollte, bevor man ausscheidet aus dem Spiel des Lebens.
Ja, durchaus, bin ich voll bei dir.
Aber spannend, danke fürs Teilen, weil gerade das ist ja das wesentliche Thema, auch Survival, Bushcraft und Gear, also im Sinne von, wie überlebst du so eine Situation?
Du hattest ja auch noch 2025 aktuell, eigentlich noch mehr oder weniger relativ frisch, ein Abenteuer für das Fernsehen, Fernsehproduktion. Willst oder kannst du ein bisschen darüber berichten, um uns ein bisschen
heiß zu machen?
Informationen.
Ja, das kann ich. Also ich kann, einen gewissen Teil darf ich schon sagen.
Ja.
Und einen gewissen Teil nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Teil ich erzählen darf und welcher nicht, deswegen fange ich einfach mal an. Nee, es war tatsächlich eine Fernsehproduktion, wo ich Anfang des Jahres, und zwar Ende Februar 2025 angefragt wurde, ob ich bei einem Fernsehprojekt mitmachen möchte. Und grundsätzlich bin ich dafür, weil ich auch dafür bin, dass das Thema Survival, Bushcraft ein bisschen mehr unter die Menschen kommt, damit die Leute wieder rausgehen in die Natur, sich verbinden und so weiter. Und da bin ich natürlich zu haben und habe dann, das ging dann wirklich fast das ganze Jahr, bis dann wirklich mal klar war, was ist es, wohin geht's, wie geht's, was dürfen wir mitnehmen, blablabla. Und es war dann tatsächlich, wir hatten dann dieses Fernsehprojekt gestartet. Ich war an einem wunderbaren Ort auf diesem Planeten und wurde da in die Natur rausgeschmissen. Und weil ich war nicht alleine, glücklicherweise, weil alleine ist meistens langweilig, wurden wir da in die Natur losgelassen mit eher weniger Equipment als mehr. Für mich war die größte Herausforderung bei diesem Fernsehprojekt, dass ich nicht wusste, wie ich reagiere, wenn dann dieses Szenario startet. Weil ich ja niemals mich persönlich freiwillig in eine Survival-Situation begeben würde, weil das ist also das Dümmste, was du machen kannst. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich früher unschuldig, sage ich mal in Anführungszeichen, in Survival-Situationen gekommen bin und diese dann auch überlebt habe. Da gibt es auch die eine oder andere Podcast-Folge darüber, über solche Ereignisse. Aber selbst mich in so eine Situation zu bringen, das war für mich immer sinnlos. Oder? Das ist ja völlig kontraproduktiv, weil ich möchte ja so komfortabel wie möglich mein Leben leben. Aber bei dieser Anfrage war die Frage aufgetaucht, wie wäre es dann mit meinem Wissen, mit meinen Skills, wie würde ich mich schlagen? Das war für mich eine Herausforderung, und zwar um mich selbst zu challengen, zu sehen, hey, wie fühle ich mich da, wie gehe ich damit um und was bringe ich da auch als Mehrwert, vielleicht eben dann den Zuschauern. Und ich kann sagen, und das kann ich wirklich spoilern, es war eine fantastische Zeit da. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so oft glücklich gefühlt, da nur in der Natur zu sein, mit der Natur zu leben, mit ihr umzugehen, mit ihr, auch zu überleben, uns zu ernähren, was auch immer. Also es war wirklich ein riesen Erfolg für meine Biografie, für mein Leben, für mein Erkennen von mir selbst. Ich habe auch viel über mich und vor allem auch über das Leben erfahren dürfen, im Sinne von genieße die Zivilisation, genieße den Vorteil, den wir haben als Menschheit in der westlichen Welt. Und ich freue mich riesig, wenn das dann ausgestrahlt wird. Das wird übrigens Anfang des Jahres 2026 sein, wird das ausgestrahlt auf einem Schweizer Sender, weil das eine Schweizer Produktion, die da quasi dass die Erstausstrahlung bekommt. Es wird aber nachher auch auf YouTube zu sehen sein, das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, wir werden es sicher auch mal noch thematisieren hier im Podcast und dann habt ihr dann die genaueren Infos. Aber aus Loyalität von dieser ganzen Geschichte kann ich dazu jetzt noch nicht mehr sagen, aber ich kann es, was ich sagen kann, es wird einfach fantastisch.
Ja, jetzt sind wir ja richtig heiß und gespannt. Also bleibt dran. In diesem Podcast erfahrt ihr auch mehr darüber, wenn es so weit ist. Also dranbleiben.
Yes.
Und was hat uns denn die Natur 2025 beigebracht? Gab es da Erkenntnisse für dich, wo du sagst, boah, wieder was dazugelernt?
Ja, was soll ich da sagen? Also hast du gerade was im Kopf, was bei dir war?
Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, Natur lehrt einen immer. Aha. Das hört nie auf. Selbst wenn man jetzt schon 20 Jahre professionell im Geschäft ist, lernt man immer wieder von der Natur und in der Natur. Ich habe viel ausprobiert, viele unterschiedliche Sachen, Feuer machen. Ich habe auch Pflanzen mal nochmal mein Wissen nachgearbeitet und verschiedene Wurzeln mal gekaut und anders zubereitet und dies und das. Ich habe auch wirklich nochmal viel Zeit draußen verbracht und in die Natur reingehorcht und es hört nie auf, es ist verrückt. Also ich habe dieses Jahr auch nochmal intensiver mich mit den Eicheln befasst. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, genau. Aber bin jetzt dieses Jahr bei den Kursen, habe ich es extra nochmal mehr eingebaut. Also Eicheln zubereiten zur Nahrung, extremst aufwendig, aber irgendwann dann geil, wenn man es dann mal richtig gemacht hat. Und so gab es einige Bereiche, wo ich wieder gedacht habe, boah krass, warum hast du es nicht schon früher so intensiv und exzessiv durchgeführt? Und da bin ich dankbar für, weil du lernst ja immer wieder, wenn du rausgehst, du wirst immer wieder überrascht oder du sprichst einen neuen Sinn an, weil du einen neuen Geruch wahrnimmst, ein neues Geräusch hörst oder toll, wirklich toll.
Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich eine Geschichte, die man vielleicht auch kennt. Und zwar, es gab mal die Aussage, oder es gibt immer wieder die Aussage, ja, ich bin zu klein, ich kann ja gar nichts bewirken im Leben, ich habe gar keine Handlungsgröße, um wirklich eine Veränderung zu bringen in der Welt oder in meinem Leben. Und da hat, so viel ich weiß, Dalai Lama mal gesagt, wenn du das denkst, dann halte dich mal in einem geschlossenen Raum mit einer Mücke auf. Und ich glaube, das ist wirklich auch das prägende Erlebnis, das jetzt gerade halt noch auch nachklingt in diesem Abenteuer, wo ich da gelandet bin. Weil die Mücken, die kleinen Tiere in der Natur, meistens die größeren Herausforderungen sind als irgendwelche Bären oder Wölfe oder Haifische oder was auch immer. Es sind tatsächlich die kleinen Biester, die dir das Leben in der Natur unter Umständen ein bisschen schwerer machen. Und das war für mich einfach auch wieder mal eine Lehre und ein Zeichen, wie wertvoll es ist, in unseren Breitengraden oder eben auch mit unseren technischen Hilfsmitteln, weil wir haben ja Survival, Bushcraft und Gear in diesem Podcast als Fokus. Und beim Gear ist das Moskitonetz einfach ein Segen. Also der das Moskitonetz erfunden hat, der kann sich gerne bei mir melden und dann trinke ich mit ihm eine Flasche Champagner, denn das ist eine der Erfindungen, die seinesgleichen sucht, wenn man es dann dabei hat.
Ja, vor allem, es ist ja nicht nur das Netz, sondern wenn man mal vom Medizinischen her sieht, also man hält ja nicht nur die Belästigung ab und den Schmerz, sondern man verhindert ja auch Krankheiten. Absolutely. Und das ist das A und O, dass man auch tatsächlich mancherorts im Ausland, wo es jetzt viele problematische Mückenarten gibt, die eben Krankheiten auf den Menschen übertragen, die jetzt medizinisch von einer schlechten Relevanz sind, schlechte Relevanz, damit meine ich, die jetzt für den Menschen gefährlich sind, dass man auch tatsächlich im Hotel ein Mückennetz aufspannen muss oder drin schlafen muss, um sich vorab nicht schon mit krankmachenden Sachen durch die Mücke zu infizieren.
Ja, absolut. Und das ist schneller passiert, als man denkt. Also das ist mir jetzt auch selbst wieder passiert. Das ist auch eine spannende Erfahrung. Ich habe jetzt in diesem Projekt verschiedene Krankheiten aufgelesen, glücklicherweise symptomfrei. Also ich hatte keine Symptome von diesen Krankheiten. Aber eines davon wurde tatsächlich von Tieren übertragen. Das war das Fleckfieber. Fleckfieber ist eine Krankheit, die symptomatisch dann mit Fieber einhergeht und vor allem dann mit sehr komischen, schwarz säufernden Wunden. Deswegen heißt es auch Fleckfieber. Also wenn ihr das mal googelt, das ist wirklich eklig. Das ist fast so aus wie, ich weiß nicht, Lepra oder so. Und das habe ich auch durch Tiere aufgelesen. Ich weiß nicht durch welches, aber ich hatte das glücklicherweise. Jetzt habe ich 3 Wochen durch und keine Symptome. Und dementsprechend hat mein Körper das abgewehrt und vernichtet. Aber ja, hey, Moskitonetz kann man übrigens auch verwenden als Fischernetz zum Beispiel. Also man kann improvisieren mit diesen Geschichten, aber vielleicht da mal eine andere Folge dazu.
Der überraschendste Moment im Wald. Gab es da 2025 was für dich? Gab es irgendeine Begegnung mit einem Menschen, mit einem Tier? Oder gab es irgendwas, wo du wirklich sprachlos warst und gedacht hast, boah, gibt's doch gar nicht?
Ja, also mit dem Tier, das war tatsächlich so. Ich hatte eine Mausbegegnung. Und zwar die Mausbegegnung war folgendermaßen. Ich schlief in meinem Shelter, meinem selbstgebauten Shelter. Er war geschützt vor Wind und vor Regen und ich lag da und versuchte zu schlafen und habe dann so meine Kurve gekriegt, bin eingenickt und auf einmal rennt etwas über mich drüber. Und ich war an einem Ort, wo das eben auch andere Sachen sein konnten, wie wirklich dann halt gefährliche Sachen, giftige Sachen und so weiter. Und das war aber nur eine Maus. Ich wusste das aber nicht, weil es war stockdunkel und ich habe dann einfach diese Maus weggeschlagen, weil ich, egal was es ist, es sollte weg von mir. Und da habe ich dann aber gesehen, dass es tatsächlich eine Maus war. Die lebte nämlich in meinem Shelter drin. Und zwar im Dach des Shelters hatte sie sich eine kleine Burg aufgebaut und hat dementsprechend auch das Essen, das noch da rumlag, also Essen im Sinne von Nüssen, hat die im Shelter quasi gehortet und hat mich um meinen Schlaf gebracht. Und zwar nicht nur eine Nacht, sondern immer mal wieder. Und das war meine Begegnung, die ich jetzt so gerade abrufen kann. Also die Maus lebt noch, aber sie ist dann ausgezogen.
Ich hatte dieses Jahr ein Kaninchen zu Besuch.
Ach, verrückt.
Und zwar saßen wir dort im Kreis und ich habe übers Überleben referiert und auf einmal kommt ein Kaninchen ins Camp gehoppelt. Setzt sich da so 2-3 Meter weg von uns, guckt uns eine Zeit lang zu. Jeder guckt es an, das Kaninchen guckt es an und dann hoppelt es weiter und zieht dann seines Weges.
Ah, cool.
Und das fand ich irgendwie, das ist ja natürlich, jetzt sagt man ja gut, Kaninchen im Camp, aber es ist was Besonderes, weil diese Tiere sind ja alles andere als zutraulich. Aber das Viech, sage ich mal, ohne das jetzt negativ zu meinen, das war einfach gut drauf. Mhm. Hat uns eine Weile zugelauscht, hat uns angesehen und ist dann verschwunden. Mhm. Und das sind so die tollen Begegnungen, die man eben nur hat, wenn man in die Natur geht. Ganz klar. Deswegen immer rausgehen, wann immer möglich.
Ja, aber ich glaube, du weißt, das Kaninchen, wenn du ja da schon in der Natur draußen bist, ihr seid wahrscheinlich schon so naturalisiert gewesen, dass das Kaninchen euch gar nicht als gefährlich gesehen hat, sondern als geile Jungs und Mädchen, die da im Wald rumsitzen und das Leben genießen.
Was das Kaninchen nicht wusste, die Teilnehmer hatten alle Hunger, weil du kennst ja meine restriktive Nahrungspolitik.
Oh mon Dieu.
Bei meinen Kursen.
Yeah. Der Rase hat sich verduftet.
Ja.
Also Kaninchen, lecker. Kann man auch eine Mütze noch draus machen. Mhm.
Ausblick auf das Jahr 2026. Hast du da irgendwas Besonderes vor? Gibt es irgendwas, was du geplant hast, was du vielleicht anders machst oder Neues machst? Oder gibt es irgendwie eine super Info für uns?
Ja, es gibt gar nicht. Ich glaube, das Jahr 2026 wird der absolute Knüller. Ich habe mal abgesehen davon, dass ich eine neue Webseite habe, ist das schon mal ein Riesenschritt, wer alle meine alten Webseiten kennt. Ich habe eine super Webseite und dementsprechend habe ich auch gleich neuen Wind gekriegt, um Neues zu kreieren und zu machen. Und ich werde im nächsten Jahr oder ab dem nächsten Jahr Naturreisen anbieten. Das heißt, ich werde mit Menschen in die Natur reisen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht da nicht um Survival, sondern es geht tatsächlich um die Natur zu erleben auf eine andere Art und Weise. Und für das gehen wir in den Osten, Westen, Norden und Süden. Ich möchte da noch gar nicht genau sagen, wohin das geht, mal abgesehen von den Himmelsrichtungen, und zwar weltweit, um Menschen da in die fantastischen Ecken dieses Planeten zu führen. Kann man das sagen, in die Ecken des Planeten?
Ja.
Man sagt, er ist rund.
Ja, aber genau. Es gibt ja trotzdem tolle Ecken.
Genau, tolle Ecken. Und
klingt gut. Zu deiner Webseite freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch. Der Leidensdruck ist weg.
Ja, der ist weg. Ja.
Der ist weg, weil wenn ihr Johns alte Webseite, die man noch wahrscheinlich in der Wayback Machine schauen kann, wenn ihr die gesehen hättet.
Komm, so schlimm war sie nicht. Ich habe sie selber gemacht.
Sie hat Schmerzen verursacht, schlimme Schmerzen. Ich war auch schon kurz davor, ins Vorstadium des Augenkrebs zu kommen und mich schon medizinisch behandelt. Ich war unterirdischst. Und jetzt umso schöner ist diese tolle, aufgeräumte, zeitgemäße, informative, liebevoll gestaltete Webseite, die du jetzt anbietest, die dann wirklich auch verleitet, mal da drauf zu bleiben und mehr über dich und deine Kurse zu erfahren. Also dazu herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und es klingt natürlich spannend, weil wir sind ja, auch wenn wir vielleicht viel draußen sind, gar nicht so offen für das ein oder andere. Und manchmal braucht man auch jemanden, der einem das Bewusstsein und den Blick schärft für diese wunderbaren Dinge, die uns die Natur da bringt. Und da ist der John meiner Meinung nach genau der Richtige für, weil der John ja wirklich ein sehr naturbegeisterter Mensch ist, wenn man ihn so kennt. Auch hinter den Kulissen, außerhalb dieses Podcasts, ist es echt ehrlich und authentisch. Und daher ist vielleicht was für euch dabei. Schaut mal auf seiner Webseite nach.
Ja, und hast du auch noch einen Ausblick auf das neue Jahr 2026?
Ich lasse mich überraschen, was das Jahr bringt. 2025 war ein sehr turbulentes Jahr. Das war sehr spannend, aus jeglicher Hinsicht gesehen. Und ich freue mich schon auf das neue Jahr. Ich habe jetzt noch keine konkreten Projekte. Es beguckt wieder eine neue Survival-Guide-Ausbildung. Da habe ich schon eine Menge Teilnehmer, die sich angemeldet haben. Und da freue ich mich. Es sind noch freie Plätze verfügbar. Also wenn ihr eurem Leben ein Ende setzen wollt, in der Hinsicht, dass ihr aus dem Hamsterrad ausbrechen wollt und endlich was machen wollt, wo ihr wirklich glücklich werdet, dann ist vielleicht meine oder Johns Survival Guide Ausbildung etwas für euch, weil ihr dann lernt, wie man in einem wunderbaren Beruf ganz tolle Menschen glücklich macht, sich selbst verwirklichen kann. Ja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich habe tatsächlich kein Projekt, aber wir haben noch einen Termin. Der John und ich machen immer einmal im Jahr irgendwas Verrücktes. Letztes Jahr waren es minus 17 Grad im Hot Tent.
Ja, genau.
Da haben wir im Gebirge Spaß gehabt. Was wir dieses Jahr machen, wissen wir noch nicht. Meistens ist es Januar, der Termin steht. Lasst euch überraschen. Wir überlegen uns was Tolles und berichten euch natürlich dann davon.
Und bis dahin, geht raus, genießt die Natur.
Genau. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch einen tollen, erfolgreichen Jahreswechsel. Und wir wünschen euch vor allem viel Glück, Zufriedenheit
und Gesundheit
sowieso für das neue Jahr 2026. Und hast du noch einen Abschlusssatz für unsere Hörer?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr euch und uns treu bleibt. Auch im nächsten Jahr wieder einschaltet, wenn es heißt Bush Talk, Survival, Bushcraft und Gear. Und vielleicht seid ihr auch in dieser neuen Ära vom neuen Jahr 2026 ein Teil von Bush Talk und sendet uns eure Fragen oder Themenwünsche ein. Macht das und dann werden wir auf die Bedürfnisse von euch noch tiefer eingehen können, Themen beleuchten und so weiter. Und dementsprechend wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber ja, mehr kann ich nicht dazu sagen.
Also in diesem Sinne, bleibt dran, bis bald.
Tschüss.
Ciao.